Das ist eine echte Österreich-Premiere, denn es ist das erste Interview unseres heutigen Gastes hierzulande. 2018 gewann er bei der Taekwondo-WM in Birmingham, England, die Bronzemedaille. Hauptberuflich ist er Pfarrer. Und wer könnte ein besserer Experte für unseren Schwerpunktmonat Religion, Glaube und Kampfsport sein als dieser Mann? Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Stefan Pfister.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Wir werden beide versuchen, so gut es geht, im schönen Hochdeutsch zu sprechen. Das ist für einen Schweizer und eine Kärntnerin ja eine Herausforderung.
Das ist so, ja.
Stefan, du bist 53 Jahre alt, Pfarrer in einer methodistischen Kirche in Davos, in der Schweiz und Kampfsportler. Über all das werden wir jetzt gleich sprechen. Davor aber noch die Frage, wie geht's dir und wie ist die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz?
Ja, also mir selber geht es soweit sehr gut. Ich bin froh, dass ich in Davos leben darf. Da ist die Natur natürlich sehr weitläufig. Man kann sozusagen alles machen draußen. Wir hatten über die Winterzeit eine Maskenpflicht auch im Dorf von Davos, einfach aus Sicherheitsgründen und weil wir doch viele Touristen auch hatten. Verhältnismäßig viele, muss man sagen. Natürlich nicht so viele wie in anderen Jahren. Die Corona-Situation ist so im Moment mehr oder weniger stabil. Ein bisschen wieder erhöhen sich die Ansteckungszahlen, nachdem vor 10 Tagen ein erster Lockerungsschritt gewagt wurde. Gewisse Läden gingen wieder auf. Und natürlich ist es einfach ein fast tägliches Thema in den Medien und die Frage, wie viel Lockerung ist sinnvoll, möglich, gut und wie viel wieder zurück in den Lockdown, was heißt das für die Gesellschaft, für die Menschen, die Arbeit verlieren und so weiter. Also es ist, finde ich, eine sehr herausfordernde Situation. Das ist so für die Schweiz. Mir selber geht es soweit gut. Ich bin gesund und darf wirklich vieles machen. Das freut mich natürlich.
Da sind wir froh. Kannst du auch trainieren im Gym?
Nein, ich kann selber nicht trainieren. Also mindestens nicht mit meinen Kollegen. Was ich aber machen kann und darf, und das ist eine wirklich schöne Aufgabe, ich trainiere die kleinen Kinder, das sind die Little Ninjas. Das ist eine Gruppe von 5 bis ungefähr 9-Jährige. Und da haben wir 25 Kinder, die ich mit einem Kollegen zusammen trainiere. Das ist wirklich toll, wie da die Kinder auch mitmachen. Und die kommen so einfach so langsam in die Berührung mit Taekwondo. Und dann gibt es noch das Kindertraining, das ist ungefähr die 9- bis 14-, 15-Jährige. Das ist aber eine kleinere Gruppe, da sind es im Moment so 5, 6, manchmal 7, die da mit trainieren. Aber das ist wirklich eine tolle Aufgabe und ich bin natürlich froh, dass ich das machen kann. Da habe ich mindestens einen Teil des körperlichen Ausgleichs auch, weil ich ja mit ihnen gewisse Übungen auch machen muss und machen will. Aber sonst, das Training wird jetzt so langsam wieder erlaubt, aber erst bis 20 Jahre alt und da bin ich knapp darüber.
Fallen dir ein paar Promis ein, die Christen sind und etwas mit Kampfsport zu tun haben?
Also einer, der, von dem ich es auch weiß, ich habe sogar mal einen Link vor einigen Jahren geteilt mit ihm im Facebook, das ist Sylvester Stallone, der spricht auch relativ offen zwischendrin über seinen Glauben und das hat mich auch sehr fasziniert, da mal einen Bericht von ihm zu lesen.
Das stimmt, der hat mal gesagt, ich habe nämlich auch ein bisschen gegoogelt und da ist gestanden, er hat die Aussage gemacht, die Kirche ist das Fitnessstudio für die Seele.
Genau, ja, also das finde ich sehr, ein Mann, ich meine, der ist sehr wahrscheinlich auch ähnlich wie ich auch in dieser Herausforderung, Kari macht Actionfilme, aber da ist ja wirklich auch oft ziemlich viel Gewalt drin, auch eine harte Gewalt. Und gut, ich habe jetzt natürlich nie mit ihm gesprochen, wie es ihm geht. Seinen Glauben mit diesem Bild vom harten Mann, der ohne Probleme seine Nächsten erschießt und oder kampfkunstmäßig auf die Strecke bringt, wie das ihm geht. Aber das ist eine Herausforderung, die wahrscheinlich bei solchen Menschen noch größer ist als bei mir selber.
Neben Sylvester Stallone gibt es noch Ken Shamrock, der gesagt hat, durchatmen, beten und weitergehen. Dann gibt es noch den Chuck Norris, den Evander Holyfield und den George Foreman, der sogar Pfarrer worden ist. Also das sind wir in guter Gesellschaft.
Genau.
Bei vielen von uns liegt der Religionsunterricht wahrscheinlich schon eine Zeit lang zurück, aber wir wissen, es gibt 5 große Weltreligionen: Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Judentum und den Islam. Jede dieser Weltreligionen hat noch ganz viele verschiedene Strömungen. Heute schauen wir uns das Christentum genauer an und dort gibt es zum Beispiel die katholische, die orthodoxe und die evangelische Kirche und viele mehr. Und unter diesen sogenannten Konfessionen gibt es noch weitere Strömungen. Letzte Woche haben wir uns bereits die orthodoxe Kirche mit der Eva Vorarlberger angeschaut und heute schauen wir uns die methodistische Kirche genauer an. Stefan, du gehörst zu den evangelischen Christen als Methodist. Seit wann gibt es denn die und wie ist sie entstanden?
Die Methodistenkirche ist im 18. Jahrhundert entstanden in England. John Wesley, der Kirchengründer, der wollte gar keine Kirche gründen und damit reiht er sich in die Reihe der Reformatoren ein. Also es ist ihm eigentlich genau gleich ergangen wie Luther in Deutschland, wie Zwingli bei uns in der Schweiz und vielen anderen. Also sein Ziel war nie, eine eigene Kirche zu gründen, sondern sein Ziel war, die anglikanische Kirche von England zu reformieren, weil es dort einfach auch gewisse Missstände gab, gewisse Sachen, von denen er den Eindruck hatte, das kann man nicht als Kirche so weitermachen. Hat sich da enorm eingesetzt, zum Beispiel, dass gerade auch arme Menschen, Arbeiter zum Beispiel, das Evangelium hören dürfen, die Nachricht, dass Gott sie liebt. Die waren zum Teil ausgeschlossen und er ist dann zum Beispiel zu Grubenarbeiten gegangen und hat dort zu predigen begonnen. Die durften dann nicht in die Kirche kommen. Das war den Oberen eben eigentlich ein Dorn im Auge. Und so ist eine Bewegung entstanden in England im 18. Jahrhundert, die ziemlich groß war, eine christliche, soziale Bewegung unter diesen Menschen. Und die Kirche wurde eigentlich, man musste sagen, wie in 2 Schritten gegründet. Auf der ersten Seite zuerst in den USA. Das gab sehr viele Auswanderer in dieser Zeit und da sind auch Methodisten dann in die USA gegangen, aus verschiedenen Gründen. Die einen, weil einfach Europa schwierig war von gewissen Umständen hier, vielleicht auch von der Arbeitssituation. Und dann wurde in den USA eine unabhängige Methodistenkirche gegründet, weil John Wesley die Möglichkeit damals natürlich gar nicht hatte, das auch in seiner Obhut zu haben. Und die Methodistenkirche in England wurde eigentlich erst mit seinem Tod gegründet. Er hat immer gesagt, ich bleibe anglikanischer Priester und Pastor. Und das ist eine Bewegung, eigentlich so fast wie unter dem Hut, unter der großen Kirche von England. Aber es war eigentlich allen klar, das geht nicht mehr zusammen. Da ist ein zu großer Schnitt schon passiert. Aber bis zu seinem Tod hat er gefunden, nein, ich möchte keine Kirche gründen. Und sie wurde dann organisatorisch erst ganz eigenständig in England, als John Wesley gestorben ist am Ende des 18. Jahrhunderts. Und so hat sich dann die Kirche ausgebreitet weltweit. Es gab natürlich auch verschiedene Strömungen. Es gibt den Weltbund der Methodistenkirche. Das ist ein Zusammenschluss der verschiedenen Kirchen, die sich auf John Wesley als Gründer eigentlich berufen, die es weltweit gibt. Und das ist ganz spannend, wie man da auch versucht zusammenzuarbeiten. Ich gehöre zur größten dieser methodistischen Bewegungen, zur United Methodist Church, die über 10 Millionen Mitglieder hat in der ganzen Welt.
12,5 Millionen.
Oh, du hast sogar besser nachgeschaut, als ich es gerade im Kopf weiß.
Ja, ja, ich habe im Vorfeld mit einem anderen Stefan, nämlich dem Superintendanten der Methodistischen Kirche in Österreich, gesprochen. Und er hat mir erzählt, dass es in Österreich eben 9 Gemeinden gibt mit ca. 1500 Mitgliedern. Aber das klingt relativ wenig, aber weltweit gibt es aber 85 Millionen Menschen, die zur Methodistischen Kirche gehören und 12,5 Millionen, die Mitglieder der United Methodist Church sind. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, wie bist du zu den Methodisten gekommen?
Ich bin in der Methodistenkirche groß geworden. Meine Eltern und Großeltern gehörten schon zu dieser Kirche in Zofingen, in einem kleinen Städtchen im Aargau in der Schweiz. Da bin ich aufgewachsen. Und also ich bin von Anfang her dort in die Kirche gegangen, in den in die Sonntagsschule habe ich besucht. Einige Zeit war ich in der Jungschar, habe den Jugendbund, die Jugendgruppe besucht und habe mich dort aktiv engagiert. Also es gehört eigentlich von Anfang her dazu. Wobei man eben sagen muss, weil wir eine Freikirche sind, das heißt auch, ich kann nicht durch Geburt einfach dabei sein, auch wenn ich in der Methodistenkirche getauft bin. Dazu gehört nachher, dass ich mich aktiv und persönlich entscheide, Teil dieser Kirche zu sein und mich aufnehmen lasse, dass ich ein Mitglied werde. Es ist ja die Vereinsstruktur, die die Kirche hat, also ich werde eigentlich Vereinsmitglied, wenn man das staatsrechtlich sieht, und ich werde Teil der Kirche, indem ich mit abstimmen darf und mich beteiligen darf an gewissen Dingen. Also es ist eine Kirche, die eine persönliche Entscheidung erfordert. Zuerst für Jesus Christus, für den Glauben an Gott und dann für die Kirche, um dort Teil zu sein.
Und ein wichtiger Aspekt der methodistischen Kirche ist ja die soziale Unterstützung.
Also das war auch John Wesley ganz wichtig. Also ich habe es vorher schon angetönt, er hat sich vor allem mit auch der armen Schicht in England damals beschäftigt und hat ihnen versucht zu helfen, ihnen einen Wert zu geben, könnte man sagen. Diese Arbeiterbewegungen, eben zum Beispiel Kohlearbeiter, das waren fast mehr oder weniger Sklaven, die haben einfach gearbeitet, und wenn da Leute gestorben sind, dann hat das den Geschäftsoberen keine Rolle gespielt, die hat man dann einfach ausgewechselt. Und John Wesley war es wichtig, diesen Menschen einen Wert zu geben, zu sagen, ihr seid genau gleich wertvoll wie jeder andere Mensch, egal wie ihr körperlich arbeitet, egal ob ihr schmutzig seid von oben bis unten, Gott schaut das Herz an. Und das gab dann wie eine soziale Bewegung. Also er hat sich an ganz verschiedenen Orten investiert und mit Menschen zusammengearbeitet in England. Und darum gehört der soziale Aspekt, wir nennen das soziale Heiligung, zum Leben als Christen. Also John Wesley hat es dann so ungefähr so ausgedrückt, zu unserem Leben als Christen gehört die seelische, die geistliche Heiligung, also dass ich wirklich schaue, wie lebe ich in meinem praktischen Leben, und die soziale Heiligung, wie bin ich in der Beziehung zu meinen Mitmenschen, zu meinen Mitgeschöpfen, wie lebe ich da, was sind meine Werte, und das ist für unsere Methodistenkirche, sind das zwei ganz wichtige Aspekte. Also wir zum Beispiel hier in Davos, wenn du das jetzt so fragst, dann wir helfen mit in der IG Offenes Davos, so nennt sich eine Gruppe, ein Verein, der sich um Asylsuchende kümmert und sie unterstützt. Da bin ich Teil davon. Wir haben vor 2 Jahren Save Our Food gegründet, mein Kollege von der Pfingstgemeinde und ich zusammen. Das ist, wir können so eine Rest-Essbar hier in Davos betreiben. Wir bekommen das Essen, das sonst weggeworfen würde, von Großverteilern, und machen wie einen öffentlichen Kühlschrank, wo die Leute sich dann da wieder auch beteiligen können. Also wir versuchen auch etwas gegen Food Waste so zu tun. Also es gibt verschiedene Aspekte, die wir auch hier in Davos versuchen umzusetzen, diese soziale Heiligung. Im kleinen, aber doch hoffentlich im wirkungsvollen Bereich.
Du warst auch mal in Kambodscha.
Genau. Also auch die Mission ist für uns ein wichtiges Thema. Jetzt in der Schweiz, die Schweizer Methodistenkirche, sie setzt sich ein, vor allem in Südamerika, in Afrika hat sie verschiedene Projekte und unter anderem eben auch in Kambodscha. Und für 10 Jahre konnte ich selber nach Kambodscha reisen, regelmäßig, jedes Jahr 1 bis 2 bis 3 Mal, und habe dort in der Pastorenweiterbildung, das war meine Hauptaufgabe, mitgeholfen. Aber natürlich, ich war fast im ganzen Land unterwegs und habe mit vielen Gemeinden zu tun gehabt von der Methodistenkirche und dort einfach geschaut, was brauchen sie, wo kann ich ihnen helfen, dass sie sich hoffentlich auch gut entwickeln können. Und gerade auch in Kambodscha, wo die Not so groß ist, da habe ich natürlich auch versucht, meinen Kollegen so gut ich konnte auch in diesen Bereichen zu unterstützen. Wir haben vor einem Jahr oder knapp einem Jahr Hilfspakete zum Beispiel in Kambodscha finanziert, von der Schweiz aus. Wir waren nicht die Einzigen, aber wir haben das dann auch über unsere Kirchen gemacht, weil einfach die Leute gerade auch durch Corona zum Teil ihre Arbeit verloren haben, sehr in große Not kamen, und da haben wir dann mit den örtlichen Verantwortlichen geschaut, dass ganz viele Leute, natürlich nie alle, aber einfach viele Leute auch gerade im Kreis unserer Kirche, die arm waren, Reis und etwas zu essen bekommen haben. Also das ist wie ein Gen unserer Kirche, das wir versuchen umzusetzen. Ja.
Ja, ist auch schön, wenn man ein bisschen helfen kann und man weiß, die Hilfe wird gebraucht.
Genau, das ist so, ja.
Frauen dürfen in der katholischen Kirche nie Priesterin werden. Sie können ein paar Kurse absolvieren und zum Beispiel Wortgottesdienste halten. Meine Mama hat eine Ausbildung gemacht und ihr damaliger Kursleiter in der Diözese hat zu ihr und zu den anderen Frauen beim Abschluss gesagt: Gratuliere, das ist das Höchste, was ihr Frauen in der katholischen Kirche je erreichen könnt. Frauen werden in der katholischen Kirche nur geduldet. Jetzt wollte ich fragen, wie das bei den Methodisten ist.
Ja, das ist eine ziemlich wichtige Frage auch für uns, denn die Frauen haben einen gleichwertigen Stellenwert in unserer Kirche wie wir Männer, also wir machen da keine Unterschiede. Und es geht auch unter anderem auf unsere Geschichte zurück. John Wesley hatte eine sehr starke Mutter, die Susanna. John Wesley war das 17. Kind. Also es war eine sehr große Familie. Einige Kinder sind natürlich auch gestorben, was damals eigentlich fast mehr oder weniger normal war. Darum hatte man auch so viele Kinder. Und Susanna hat ihre Kinder eigentlich selber erzogen, auch schulisch erzogen und ihnen ganz viel beigebracht. Und John Wesley war sein ganzes Leben lang mit seiner Mutter sehr, sehr eng verbunden, bis sie gestorben ist, hat auch bei ihr Rat geholt. Also die Mutter war eigentlich wirklich auch so ein Stück Seelsorgerin, Unterstützerin und Helferin. Und das hat dazu geführt, dass die Frauen einen sehr hohen Stellenwert von Anfang her hatten, grundsätzlich in unserer Kirche, gleichberechtigt waren. Das war nicht immer und überall genau gleich, muss man natürlich auch sagen. Also in der Schweiz wurde die erste Frau offiziell ordiniert vor noch nicht 100 Jahren. Ich glaube, das war dann erst in den 50er Jahren möglich. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber es gab natürlich auch da die normalen Diskussionen, sage ich mal, die halt das patriarchische System, das einfach über Jahrhunderte vorherrschend war, auch durchgedrungen ist. Aber heute ist es so, und ich meine, das ist weltweit so, dass die Frau, sie darf predigen, sie darf in der Gemeindeleitung sein. Es gibt Bischöfe, das ist das höchste Amt in der Methodistenkirche. Das sind Frauen, also ihnen ist eigentlich jede Möglichkeit auch gegeben.
Volle Gleichberechtigung, genau. Also bei den Methodisten. Schön zu hören, ehrlich gesagt. Auch was Familie und Zölibat betrifft, sind sich die christlichen Religionen überhaupt nicht einig. Evangelische dürfen Familie haben, katholische Priester leben im Zölibat und ihre Gläubigen, für die ist Sex vor der Ehe, Verhütung, Homosexualität und so weiter alles verboten. Wie sieht das bei euch in der methodistischen Kirche aus?
Also vielleicht mit der vorherigen Frage natürlich, wenn die Frauen auch diesen Stellenwert haben, für uns ist Heirat als Pastoren, als Pfarrer war nie ein Thema. Das, fast alle, nicht alle, sind verheiratet, haben Kinder. Es gibt natürlich auch ledige Frauen und Männer, die Pfarrer geworden sind, aber es gibt auch ganz viele, die verheiratet sind. Das Thema Sexualität ist ein Thema, das uns auch als Kirche in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Und das auch in einer, ja, man muss fast sagen, kritischen Diskussion ist. Wir sprechen in unserer Kirche, in der United Methodist Church, seit mehreren Jahren über die ganzen Fragen, was ist sinnvoll, was darf erlaubt sein, auch innerhalb der Kirche. Und das eben auch gerade die Frage der Homosexualität eine sehr zentrale Frage geworden. Es gab vor ziemlich genau ein Jahr eine Abstimmung im Weltgremium, die einen sogenannten traditionellen Plan verfolgt hat. Die Abstimmung war zwar sehr knapp, aber in diesem traditionellen Plan war, dass die Homosexualität nicht vereinbar ist mit der christlichen Lehre und auch mit der christlichen Haltung. Und es gab dann eine relativ starke Gegenbewegung aber auch. Und das ist jetzt ein Thema geworden, das uns vielleicht eben leider auch zerreißt als Kirche, weil es da beide Strömungen gibt. So traurig, dass das ist, oder es auch so schwierig, dass das ist, das, was ich mindestens als auch als etwas Positives sehen möchte, ist, dass wir darüber reden, dass wir auch uns, manchmal muss man sagen, darüber streiten, was ist von der Bibel her sinnvoll, was ist richtig, was sagt die Bibel über all diese Fragen und wie sind sie auch zu interpretieren und umzusetzen in der heutigen Zeit, weil da gibt es sehr viele Fragen, die nicht ganz einfach so geklärt werden können. Und dazu gehört eben auch diese Frage der Sexualität. Aber ja, was genau in den nächsten 1-2 Jahren damit geschehen wird innerhalb von unserer Kirche, das wissen wir im Moment nicht. Was das auch für unsere Schweizer Kirche bedeutet, ist noch sehr schwer abzuschätzen.
Du bist verheiratet.
Genau, ich bin verheiratet, ja. Wir haben keine Kinder bekommen, aber wir sind seit 27, bald 28 Jahren glücklich verheiratet, ja.
Jetzt kommen wir mal endlich zum Kampfsport. Und Taekwondo ist heute unser Thema. Taekwondo ist eine jahrtausendealte koreanische Kampfkunst, die sich aus verschiedenen Kampfsportarten wie zum Beispiel Kung Fu, Karate und so weiter zusammensetzt. Sie wird auch als Kampfsport betrieben. Tae bedeutet Fuß, Kwon bedeutet Hand, Do ist der Lebensweg oder die Kunst, sich mit Hand und Fuß zu bewegen oder zu verteidigen. Stefan, habe ich das richtig erklärt?
Genau, das stimmt, ja.
Wie warst du als Kind? Hast du die oft geprügelt oder ein bisschen Ärger gemacht?
Nein, zu meinem Leben gehört eigentlich ein relativ pazifistischer Lebensstil, möchte ich dem sagen. Also ich bin sehr friedliebend und versuche auch Frieden zu haben mit möglichst vielen Menschen, möglichst allen Menschen, was nicht immer natürlich einfach ist und auch geht. Nein, also auch als Kind, ich habe mich selten geprügelt, ich kann jetzt nicht sagen nie, aber es war eher die Ausnahme. Also natürlich auch mal mit meiner Schwester habe ich mich gestritten und haben sich Haare gerissen oder auch mal ja wirklich so geschlagen, aber meine Eltern sind da immer auch relativ schnell haben eingegriffen und gesagt, wir müssen andere Wege der Konfliktlösung finden und nicht die Schlägerei ist nicht ein gutes Mittel, Gewalt ist kein gutes Mittel für Konflikte beizulegen. Und das hat mich mein Leben lang begleitet.
Was war denn eure Strafe? Habt ihr beten müssen stundenlang als Strafe dafür?
Oh nein, nein. Beten war nie eine Strafe. Also Glaube als Strafe zu benutzen, ist, glaube ich, ganz eine schlechte Idee. Weil dann gibt es eben ein negatives Bild. Also du hast jetzt das und das gemacht, du musst jetzt beten, dann ist es ganz schwierig nachher auch für ein Kind, das zu einem positiven Akt zu machen, zu einer liebenvollen Beziehung, weil das ja immer mit diesem Negativen verbunden ist. Nein, ich glaube, die größte Strafe, die wir normalerweise hatten, dass wir halt für eine halbe Stunde in unser Zimmer mussten und nicht einfach vielleicht nachdenken mussten, was haben wir gemacht, wie ist das jetzt zu diesem Streit gekommen und wie können wir anders die Sachen lösen oder dass wir einfach abkühlen, für uns selber etwas spielen, bevor wir dann wieder schauen nach einer halben Stunde, ob wir es wieder gemeinsam, einen gemeinsamen Boden gefunden haben, um streitlos weiterzuspielen. Das war, ich glaube, meistens war das die Strafe.
Während deinem Theologiestudium bist du dann mit Kampfsport in Berührung gekommen?
Ja, genau. Also vielleicht muss ich noch eine Vorbemerkung machen. Ich war dann als Teenager, habe ich Geräte- und Kunstturnen betrieben. So ungefähr mit, ich weiß nicht mehr genau, 12, 13 Jahren bin ich in den Geräte- und Kunstturmclub gegangen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Art von Bewegung. Einfach, ja, das war ein Sport, der mir enorm gefallen hat. Ich habe dann leider hier in Davos, ich war bei meinem Onkel, der hier gelebt hat und ein Vorgänger von mir war, zwischen Weihnachten und Neujahr Ferien verbracht und habe mit knapp 16 Jahren oder um 16 Jahren einen Skiunfall gemacht und eine Wirbelfraktur gehabt. Musste dann aufhören mit dem Training im Geräte- und Kunstturnen. Aber so, das ist mir geblieben, diese Art von Bewegung. Und als ich dann während dem Studium, kam dann mal unser südkoreanischer Mitstudent und hat gesagt, ja, ich er hatte Familie, zwei Kinder und das war ziemlich schwierig, auch mit Stipendium, hat ein bisschen etwas bekommen, aber hatte sehr wenig Geld und hat gesagt, ich möchte gerne den Kolleginnen und Kollegen, die das möchten, Taekwondo beibringen und ihr dürft mir einen Beitrag dafür geben, für diese Stunden, die ich da in euch investiere. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, genau, das ist eigentlich der richtige Sport für mich. Der hat doch etwas mit Kunstturnen zu tun, mit dem Bodenturnen mindestens, so von der ganzen Art der Bewegung her. Und das war dann mein Anfang. Ich habe 2 Jahre dann Taekwondo bei ihm gelernt. Er hat sogar einen Anzug für uns aus Korea bestellt und ich war ganz stolz, als ich den dann erhalten habe. Wir haben auch einige Vorführungen für unsere Mitstudenten gemacht und so. Ja, also so bin ich eigentlich mit Taekwondo das erste Mal direkt in Berührung gekommen und habe das praktiziert.
In einem Interview habe ich gelesen, du hast einmal gesagt, auch wenn ich nie ein guter Kämpfer werde, hilft mir die Erfahrung in meinem Leben. Fokussiert sein, mich auf den Moment konzentrieren, beobachten, fühlen und fokussiert handeln. Das war 2014. Jetzt hast du den 3. Platz bei der Taekwondo-WM geholt. Hättest du dir das jemals denken können?
Nein, überhaupt nicht. Also eben, weil es so mit meinem Leben so wie fast nicht oder mit einer meiner Lebensphilosophien, ich habe das Pazifistische erwähnt, also ich bin friedliebend. Streit ist für mich nicht eine Option. Kämpfen grundsätzlich ist keine Option. Und ich kann das nur machen, indem ich es wirklich als Sport betreibe und sage, das hat nichts mit dem Leben zu tun. Wir kämpfen als gute Freunde, als Kollegen miteinander, weil es ein Sport ist, der mit genauen Regeln funktioniert. Die Schläge sind klar, die ausgeführt werden dürfen. Es sind auch ganz klar, welche Schläge nicht ausgeführt werden dürfen, die gefährlich wären. Und das hilft mindestens, sag ich mal, doch diesen Sport so auszuüben. Und natürlich auch, weil Kampf nur ein Teil ist. Das ist auch das, was ich bei Taekwondo sehr schätze. Wir lernen verschiedene Sachen, diese Formen, diese Tools, die wir lernen, die Selbstverteidigung, 1, 2, 3 Schritte nennen wir das. Also es gibt eine Vielzahl von Bereichen beim Taekwondo. Kampf ist nur ein Bereich. Ja, und natürlich eben, normalerweise, wenn wir trainieren, dann gehört das Kampftraining auch dazu. Und ich bezeichne mich definitiv nicht als so guter Kämpfer, weil ich selber mir Mühe geben muss, zuzuschlagen und versuchen muss, zu treffen. Und meistens hält meine Hand, bevor er den gegnerischen Körper trifft und dann gibt es nicht einen Punkt. Und als ich dann, wenn ich dann an ein Turnier gehe, da gehört natürlich auch der Kampf dazu. Und meistens verliere ich relativ früh diese Kämpfe und komme gar nicht so weit. Und das war dann so eine wirklich Überraschung, dass ich da in Birmingham weitergekommen bin. Und ich muss sagen, gegen nicht schlechte Gegner, also die waren zum Teil wirklich fit auch und so. Und ich war total erstaunt, dass ich hatte den guten Tag und sie vielleicht ein bisschen einen schlechteren Tag erwischt.
Hat so sein sollen.
Ja, sehr wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, und du hast ja die Bronzemedaille relativ kurz vor deinem 50. Geburtstag gewonnen. Tom Brady ist ja 43 und schwört immer auf seinen gesunden Lebensstil und auf die TB12-Programm-Sachen, die er da so macht. Und schwörst du dann auf deinen Glauben oder was ist so dein Erfolgsgeheimnis?
Oh nein. Auch hier, ich würde nie für meinen Sieg beten. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das wäre nicht sinnvoll und auch hier wieder nicht gut, weil Gott ist nicht ein Lückenbüßer, er ist nicht ein Geschenkautomat und wenn ich genug Geld oben reinwerfe, dann kommt dann das Richtige unten raus. Also wenn ich bete, oder das muss ich anders sagen, natürlich bete ich vor Kämpfen und auch zum Teil vor Trainings und so, aber dann wirklich mehr um Bewahrung, dass nichts passiert, also dass wir uns nicht irgendwie verletzen oder so. Das ist mir dann viel wichtiger und dass ich auch hoffe, dass Gott mir dabei hilft. Nicht, ob ich gewinne oder verliere, das ist mir egal, aber dass mindestens der Kampf fair bleibt und eben ohne Verletzungen ausgeht. Da beziehe ich meinen Glauben mit hinein. Und sonst vertraue ich einfach eben auf das, was ich gelernt habe, auf meine Fitness. Und wie gesagt, ich kann gut verlieren. Ich kann beim Spielen beim Brettspielen oder so oder Kartenspielen, da bin ich nicht immer der beste Verlierer. Da kann ich dann auch etwas ärgerlich werden, wenn ich dann die ganze Zeit gegen meine Frau verliere. Es ist manchmal sehr viel besser als ich. Beim Kampf im Taekwondo, da spielt es mir keine Rolle, wenn ich bei der ersten Runde rausfliege. Eben da habe ich nicht diese Ambition, unbedingt gewinnen zu müssen. Dafür ist dann jeder Sieg, den ich habe, ist ein doppelt großes Geschenk.
Bietest du dann für deinen Gegner sozusagen mit?
Ja, also eben in dem Sinn, wie ich es vorher erwähnt habe, dass nichts passiert. Und das betrifft natürlich sowohl meinen Gegner wie mich selber. Also oder auch meine Kollegen, wenn die im Kampf sind. Also das ist mir wichtig. Ich habe, ich glaube, das war nicht im 2008, das war, glaube ich, im 2018, meinen letzten Kampf in Birmingham, da sind zwei Leute auf den Boden gefallen, also die hatten einen K.O.-Schlag vom Gegner bekommen, zwar beide Male ungewollt, aber wenn man das dann so erlebt, dass da einer für ein paar Momente bewusstlos am Boden liegt, das ist dann schon, ja, nicht nur so lustig. Und natürlich passiert auch sonst immer wieder mal etwas. Die Krankenstation bei einem solchen Turnier, da sind ja, ich weiß nicht, 3000 Kämpfer gewesen in Birmingham, die hat natürlich immer wieder etwas zu tun.
Ja. Wie läuft so eine WM jetzt ab? Wie viele Gewichtsklassen gibt es da? Wie war das? Welche Regeln gibt es da? Ist das Turnierform? Erzähl uns einmal ein bisschen was.
Also gerade diese sehr großen Turniere, die sind natürlich, das ist wirklich eine riesengroße Organisation, und dass da alles klappt in relativ wenigen Stunden alles durchzubringen, ist, finde ich, auch immer wieder eine Kunst, die Organisatoren sehr herausfordert. Wir haben auch schon nicht so große, aber auch schon ein paar Turniere hier in Davos durchgeführt. Ich weiß, von was ich da rede. Und da gibt es natürlich sowohl die Klassen von Männern und Frauen, logisch, die sind da aufgeteilt. Dann gibt es die Altersklassen und dann noch die Gewichtsklassen. Also es gibt jetzt ich gehöre natürlich schon unterdessen zum alten Eisen, da gibt es nicht mehr ganz so viele Klassen, also ab schwarzen Gurt, da kämpft man dann zusammen. Aber in den unteren Klassen gibt es dann wirklich, 40 bis 45, und dann hat man das Leichtgewicht, das Mittelgewicht und das Schwergewicht. Also es gibt dann dort schon drei verschiedene Klassen für die Frauen, für die Männer. Einfach, das ist eine große Sache. Und das gibt, ich kann es nicht mal mehr sagen, etwa 20, 25 Kampfplätze nebeneinander. Also da ist wirklich sehr viel los in dieser Halle. Und man muss auch immer aufpassen und hören, wann kommt man dran. Es gibt einen Fahrplan, aber der stimmt natürlich nicht immer, weil manchmal geht etwas länger oder etwas weniger lang. Also man muss eigentlich immer bereit sein, gleich zur richtigen Matte zu gehen und dort bereit sein für den Kampf oder auch für den Tool. Also wir laufen auch unsere Tools, die werden auch bewertet. Also da gibt dann auch noch die Musikformen, das sind dann eigene einstudierte Formen zu einem auch ausgewählten Lied. Und was da diese Frauen, da muss ich sagen, die Frauen, auch die beweglichen Frauen, was die da machen, das ist auch wunderschön zuzuschauen. Eben das ist dann kommt von meinem Kunsttouren her, da schlägt dann mein Herz gerade höher, wenn ich sehe, wie die sich bewegen in einer graziösen Art und Weise, so geschmeidig und doch mit sehr viel Kraft und Energie. Das ist, finde ich, sehr faszinierend zum Zuschauen.
Also eine schöne Erfahrung.
Ja, es ist wirklich eine tolle Erfahrung. Und wenn man halt auch zwischendrin an diese Turniere geht, an die Größen, man lernt dann eben auch seine Gegner, dann trifft man sie ein, zwei Jahre später wieder und fängt an zu reden miteinander. Vielleicht auch mal tauscht man Mailadressen oder WhatsApp-Adressen oder so aus, beginnt auch zwischendrin mal Kontakt zu pflegen. Also es entstehen auch Freundschaften mit den Gegnern über die ganze Welt. Und das ist wirklich, also wir sind eine große Familie, könnte man sagen, eine große Taekwondo-Familie.
Was war der schönste Moment für dich da bei dieser WM?
Also natürlich schon der Moment, dass ich dann, als meine Kollegen kamen und mich umarmt haben, weil ich der Einzige war, der eine Kampfmedaille nach Hause bringen konnte, war das für uns auch als Team extrem besonders. Meine Kollegen hätten eigentlich viel bessere Chancen gehabt, die sind zum Teil viel die besseren Kämpfer als ich. Also es war eigentlich klar, ich bringe keine Medaille nach Hause und meine Kollegen bringen hoffentlich ein, zwei Medaillen nach Hause. Und dann sind sie zum Teil dann schon relativ früh, waren sie dann besiegt und mussten aufhören und ich konnte da weiterkämpfen. Bis eben Gold, Silber habe ich sogar noch kämpfen können und die dann verloren. Und das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, wenn man da auch jetzt in diesem Fall den Kampf zwar verloren hat, aber man weiß, man hat eine Medaille gewonnen. Und die Kollegen kommen und umarmen einem und heben einem manchmal noch hoch und sagen, wow, so toll, dass du es geschafft hast. Und es ist nicht eine Medaille für mich, sondern es ist immer eine Medaille auch für das ganze Team. Und das schweißt schon enorm zusammen. Das ist wunderschön. Und auch den Gegner zu gratulieren, einfach so diesen Respekt, den ich erlebe, auch in Taekwondo, das finde ich, darum kann ich es machen, darum will ich es auch machen, weil es eben nicht um Schlägerei geht, um Verlieren und Gewinnen in einem starken Sinn, sondern eben auch um ganz viel Respekt und füreinander da sein und sich messen in einem guten Sinn, wer jetzt da den Kampf gewinnt. Ja.
Wie schaut so ein Kampf jetzt eigentlich aus? Was für Regeln gibt es da? Wie lange dauert der?
Das sind, also es ist nicht überall genau gleich, aber ich meine, das waren damals zweimal 2 Minuten oder so. Und dann verneigt man sich zueinander und verneigt sich zum Schiedsrichter. Und dann gibt er dann das Zeichen und dann beginnt man zu kämpfen. Und der Faustschlag an den Kopf und an den Körper ist einfach ein Punkt. Also, und man darf nur über dem Gürtel einander treffen und nur auf der Vorderseite, also Arme und Vorderseite. Rücken ist nicht erlaubt, der Kopf ist hingegen ganz erlaubt. Also da kann ich auf der Rückseite auch den Kopf boxen. Da hat man ja den Helm an, da ist man relativ gut geschützt von dem her. Dann der Fuß an den Körper ist 2 Punkte und der Fuß an den Kopf ist 3 Punkte. Und da gibt es den Schiedsrichter oder die Schiedsrichter sind mehrere Leute, die dann die Punkte zählen. Es gibt 2 verschiedene Arten, den sogenannten Stop, Point Stop nennt sich das. Also wenn ein Punkt gemacht ist, dann stoppt der Schiedsrichter. Er muss dann noch bestätigt werden, ob es wirklich ein Punkt war. Und dann geht der Kampf wieder weiter und dann wieder, wenn ein Punkt gemacht wird, dann wird wieder gestoppt. Und dann der Running Time, da wird gekämpft, bis zum Beispiel ein Foul geschieht oder einer aus dem Viereck herausgestoßen wird. Da geht's einfach wirklich los und dann sind 4 Schiedsrichter, die dann versuchen zu schauen, welche Punkte macht. Wir haben dann 2 Punkteuhren in der Hand und die linke ist für den mit dem roten Bändel, der rechte mit dem für den roten Bändel. Und dann wird dann einfach 1 Punkt, 2 Punkte, 1 Punkt, 3 Punkte, einfach hin und her. Und am Schluss wird dann abgestimmt, wer hat wie viele Punkte bekommen oder wer hat gewonnen. Und dann die 4 Schiedsrichter müssen natürlich gleicher Meinung sein. Und also respektive mindestens die Mehrzahl muss gleicher Meinung sein. Und so wird dann der Sieger ermittelt.
Wenn du deine Gegner besiegst, gibst du denen dann gleich den Segen mit?
Ganz ehrlich muss ich sagen, das ist ja auch ein enormer Adrenalinspiegel, den man da hat. Ich habe das bei meinem ersten Kampf ganz eindrücklich erlebt. Ich wusste nie, was das ist, wenn ja einer gesagt hat, er hat seinen Adrenalinkick erlebt. Ich wusste nicht, wann ich das erlebt habe. Und als ich das erste Mal, ich weiß nicht, das war glaube ich 2011 oder 12, in den Ring gestiegen bin, noch wirklich mit Bartgurt und so, da also eine kurze Sekunde, bevor der Kampf losging, da war ich schweißnass und ich habe nichts mehr gesehen, was da passierte. Ich habe meine Kollegen nicht gesehen, ich habe nur meinen Gegner gesehen. Also das habe ich wirklich in eindrücklicher Erinnerung. Das ist heute nicht mehr so stark, aber einfach, man ist wirklich gefühlt mit Adrenalin, mit einfach, man ist total nass, man ist müde, glücklich, geschlagen, etwas tut seinem weh. Gleichzeitig gebe zu, zuerst mal ganz Mensch und da denke ich nicht an den Segen für meinen Gegner, egal ob er gewonnen oder verloren hat. Da bin ich einfach mal auch dankbar und froh, dass es gut vorbeigegangen ist ohne Verletzungen.
Ich habe so Videos gesehen, wo Leute Taekwondo gemacht haben und die machen Spagat oder zerstören Betonbrocken oder sie machen so doppelte Kicks mit Drehungen in der Luft und nebenbei schlagen sie noch ein paar Bretter durch. Kannst du sowas auch oder hast du einen Lieblingstrick?
Wow, natürlich mache ich alles mit Link. Nein.
Das Video schickst du mir da bitte.
Das wäre auf der einen Seite natürlich toll, wenn ich das zum Teil könnte. Aber da muss ich sagen, viel zu spät habe ich wieder mit Taekwondo angefangen, mit ungefähr 40 Jahren. Also meine Beweglichkeit ist leider nicht so, wie ich sie mir selber wünsche, weil ich zwischendrin das viel zu wenig trainiert habe. Also Spagat ist leider nicht drin. Aber einfach, wenn ich eben das zuschaue, wenn die das machen, das finde ich völlig faszinierend. Wir zerschlagen, das ist auch eine Disziplin mit Händen und mit Füßen. Aber da bin ich jetzt auch eben nicht der gute Kämpfer. Das beherrsche ich zu wenig. Ich finde es immer faszinierend zuzuschauen und eben die das gut können, auch verschiedene so Platten zerschlagen miteinander. Unser Trainer, der kann das, der macht gewisse Sachen, da kann ich nur staunen, was der hinbringt.
Dieses Interview wurde über Zoom aufgenommen und euch ist bestimmt aufgefallen, dass am Ende plötzlich die Tonqualität von Pfarrer Stefan Pfister ordentlich nachgelassen hat. Das liegt daran, dass das zweite Mikro Feierabend machte und wir die Zoom-Audiodatei für den Rest verwenden mussten. Diese war aufgrund der schlechten Internetverbindung aber voll mit Hintergrundgeräuschen und lautem Rauschen, weil Pfarrer Stefan Pfister zu unserem Schwerpunktthema Glaube, Religion und Kampfsport aber so viel Spannendes zu erzählen hatte und ich euch das nicht in schlechter Qualität vorspielen wollte, gibt's einfach mal wieder einen Teil 2 des Experteninterviews. Und weil gerade Ostern war, bekommt ihr als verspätete Überraschung diese Folge ausnahmsweise bereits am Ende der Woche. Bis dahin einen guten Start in den Montag und bleibt unschlagbar ehrlich.